Du hörst den Rock Your Mindset Podcast von Wismec Mind Management. Du bist hier genau richtig, wenn du neue Wege zur positiven Veränderung für Menschen und Organisationen suchst. Verschwendest du immer noch zu viel Zeit mit deinen alten Denkmustern? Das geht auch anders. Heute mit dem Thema Mentaltraining für Kinder. Und dazu habe ich eine Expertin eingeladen, Sabine Kainzinger. Sabine ist nicht nur unsere Expertin für Kindermentaltraining, sondern auch meine Tochter und die gute Seele im Hintergrund. Also danke, Sabine.
Ich sage danke.
Bevor wir uns ins Thema hineinstürzen, die Einstiegsfrage, die jeder meiner Gäste bekommt: Wie bist du zu dem Menschen geworden, der du heute bist?
Ja, das ist eine gute Frage. Da spielen sicher einige Faktoren mit, aber im Großen und Ganzen sind es eigentlich all meine Lebensumstände, alles, was mir passiert ist, Gutes oder Schlechtes, der Einfluss mit den Leuten, die ich zu tun hatte, also meine Eltern natürlich, mein Bruder, meine Großeltern, meine Schulkameraden, all diejenigen haben mich eigentlich zu dem Menschen gemacht, okay, der ich bin.
Die Menschen haben
mich. Ja, also die Menschen, die Situationen, ja. Man entwickelt sich weiter und...
Wie bist du zum Thema Kindermentaltraining gekommen?
Bevor ich zum Thema Kindermentaltraining gekommen bin, war ich schon diplomierte Mentaltrainerin. Und dann habe ich mein erstes Kind bekommen, meinen ersten Sohn, und habe mir gedacht, da muss irgendwie auch was für Kinder geben. Dann habe ich mich damit befasst und habe gesehen, es gibt wirklich Ausbildungen direkt fürs Kindermentaltraining, und habe mir gedacht, das wäre ja super, wenn ich jetzt selbst Kinder habe, dann mit dem Thema auch zu arbeiten.
Und was bewirkt es? Wozu soll das überhaupt gut sein?
Man hört ja immer mentale Stärke erlernen. Und die meisten Leute machen das doch erst im Erwachsenenalter. Und man kann aber schon als Kind damit beginnen, mentale Stärke zu erlernen. Umso einfacher wird es dann halt im Erwachsenenalter. Wenn ich jetzt Beispiele nennen muss, ist es zum Beispiel Schulangst. Ganz viele Kinder gibt es, die Schulangst haben. Mhm. Die kann man dann ganz gut darauf vorbereiten, also mal die Situation anhören, wo überhaupt diese Angst herkommt, und dann gezielt da mit Mentaltraining hinzuarbeiten. Im Prinzip umfasst es eigentlich dieselben Techniken wie das normale Mentaltraining für die Erwachsenen auch, allerdings heruntergebrochen und vereinfacht, sodass Kinder auch verstehen, worum es geht.
Ja. Ist ja hochspannend, weil der große Lasse Herregünesthal, die graue Eminenz im mentalen Training, wenn man so sagen möchte, gell, der war schon Mentaltrainer vom Ingemar Stenmark, der hat zum Beispiel eingeführt, dass in Schweden an den Schulen, es gibt an den Schulen dort Mentaltrainer, eben um so mit dem Thema Prüfungsängste und so weiter umzugehen. Also da hat man das schon sehr früh erkannt. Bei uns habe ich das Gefühl, steckt das noch ein bisschen in den Kinderschuhen. Das ist noch irgendwie, die Eltern müssen sich da noch drum kümmern, oder?
Ja, das stimmt. Also ich finde auch, dass es bei uns in den Schulen durchaus angebracht wäre. Überhaupt jetzt nach dieser ganzen Corona-Pandemie gibt es ja ganz viele Jugendliche, Kinder und Jugendliche, denen das wirklich gut tun würde, mit Mentaltraining zu arbeiten. Und ja, also ich bin auch der Meinung, man sollte das eigentlich weltweit in Schulen integrieren. Schon im Kindergarten gibt es Möglichkeiten, spielerisch mit Kindern in diese Richtung zu gehen.
Das wäre so eine Frage gewesen, ab welchem Alter geht das überhaupt?
Also ab Kindergartenalter kann man es durchaus anbieten. Ob die Kinder natürlich mit 3, 4 Jahren schon so verstehen, worum es wirklich geht oder was wir jetzt wirklich damit erzielen wollen, das glaube ich noch nicht. Allerdings kann man so Vorstufen machen, so spielerisch gestalten einfach. Ganz oft sagt zum Beispiel auch mein 4-Jähriger, hat ganz oft gesagt, das kann ich ja nicht, das schaffe ich ja nicht. Warum nicht? Warum kannst du das nicht? Warum glaubst du, dass du das nicht schaffst? Also mit so gezielten Fragen einfach auch schon die kleinen Kinder dazu motivieren, eher positiv zu denken. Ich schaffe das, ich kann das, ich bereite mich davor, oder ich übe jetzt einen Purzelbaum 5-mal so lange, bis ich den wirklich gut kann, oder 10-mal oder wie oft auch immer. Und immer motivieren, du schaffst das, das kannst du. Und also da bin ich der Meinung, man kann das ruhig mit den kleineren Kindern auch schon üben, unter Anführungszeichen. Erst im Schulalter werden sie es dann selbst begreifen, was das für sie selber bringt oder welche positiven Wirkungen es für sie selbst hat. Aber ich finde, man kann durchaus schon mit den kleineren Kindern Übungen in diese Richtung machen.
Ist ja voll spannend, wenn man hört, dass das eben bei Kindern diese limitierenden Mindsets, diese einschränkenden Glaubenssätze schon auftauchen. Und es ist ja so, dass wir in den ersten 7 Lebensjahren einen großen Teil der Glaubenssätze, die uns dann auch als Erwachsene prägen, uns eigentlich da schon eininstalliert haben. Wie erkennen Eltern, dass es ein Bedarf da wäre, dass es darum ginge, etwas zu ändern?
Eltern von Schulkindern haben es da ein bisschen leichter noch als die Eltern von kleineren Kindern. Ich denke, wenn jetzt zum Beispiel kleinere Kinder vom Kindergarten nach Hause kommen und öfter sagen, das kann ich nicht oder das schaffe ich nicht, dafür bin ich noch zu klein, dann glaube ich, dass das schon so Alarmworte sind. Ich bin zu klein, ich bin zu groß, zu dick, zu dünn. Also das sind schon mal so limitierende Worte, wo jeder sagen soll oder sich jeder denken soll, wie kommt mein Kind jetzt darauf? Sagt es sich ja nicht aus den Fingern, das muss es ja irgendwo herhaben. Mhm. Hat es das vielleicht von mir selbst, vom Elternhaus? Weil oft fallen uns diese Dinge oft gar nicht auf und wir sagen das einfach so raus und die Kinder nehmen das auf und sagen das dann genauso. Oder kommt es vielleicht von der Kindergartenseite? Da kann man eher mal in diese Richtung beleuchten und schauen, wie kann das sein, dass das Kind, wo kann das herkommen, diese Limitierungen für das Kind? Und im Schulalter, wenn dann eben die Eltern merken, okay, da ist enorme Prüfungsangst, mein Kind sitzt wirklich täglich daheim und lernt ganz brav, macht Hausübungen, hat eigentlich so in der Schule immer gute Noten, aber dann kommt es zu einer wichtigen Prüfung oder zu einem wichtigen Test oder vielleicht ein einzelnes Fach, wo es dann plötzlich nicht mehr gut ist oder gelernt hat und trotzdem die Noten nicht gut sind, dann kann man sich denken, okay, vielleicht ist da eine Prüfungsangst dahinter oder das Kind sagt es vielleicht sogar auch, was noch ein Zeichen ist, wenn Kinder anfangen, nicht mehr gerne in den Kindergarten oder Schule zu gehen. Mhm. Ich habe Bauchschmerzen, ich habe Kopfschmerzen. Mhm. Hat sicher jeder der Kinder hat schon irgendwann einmal mitbekommen und dann da zu hinterfragen, woher kommt das? Sind es jetzt wirklich echte Bauchschmerzen oder gibt es da in der Schule jetzt irgendwas, wo Angst dahinter ist, warum das Kind nicht hin möchte?
Hast du so einen kleinen Tipp für so eine ganz einfache Mentaltrainingsübung, die man mit Kindern machen kann?
Ja, also wenn es jetzt darum geht, was passiert ist, loszulassen, zum Beispiel eine negative Erfahrung loszulassen, finde ich das immer bei Kindern sehr, sehr cool, wenn man einen Luftballon aufbläst und ihnen erzählt, sie sollen das, was passiert ist, das, was sie loslassen möchten, dieses Ereignis, da reinpusten und dann entweder mit einer Nadel zerplatzen oder einfach fortzuschicken, und also gar nicht zuzubinden, sondern einfach loszulassen und dann wirbelt der Luftballon zum Beispiel ganz wild rum. Das finde ich immer ganz, ganz nett, weil das halt bildlich für Kinder ist und Kinder tun sich dann immer leichter, wenn man was Haptisches hat, wenn man was bildlich sagen kann.
Ja, das kann man schon vorstellen. Ja. Jetzt gibt es ja noch ein anderes Expertisengebiet des Taubtext, weil oft ist es ja wichtig zu erkennen, wie tickt denn mein Kind? Also wir wissen ja aus der Biostrukturanalyse, die wir mit Erwachsenen machen, dass halt gewisse Gehirndominanzen da sind, die halt sehr stark auch unser Unterbewusstsein prägen und unser Verhalten prägen. Jetzt hast du auch eine Methode, wie man sozusagen das bei Kindern schon erkennt, wo so die Gehirndominanzen sind?
Ja, da gibt es was, das heißt Anthroprofil. Das wird interessanterweise aber mit den Eltern gemacht oder mit den Lehrern, mit den Pädagogen, Kindergartenpädagogen zum Beispiel. Die müssen dann gewisse Fragen über die Kinder beantworten und aber auch über sich selbst. Okay. Und dann sieht man, welche Hirnstrukturen da eher beim Erwachsenen ausgeprägt sind und welche eher beim Kind ausgeprägt sind. Und dann gibt es da ganz typische Beispiele für diese verschiedenen Hirnstrukturen quasi. Mhm. Da kann man erkennen, dass Kinder oft nicht einfach langsam sind, weil sie gerade jetzt nicht wollen oder so, sondern manchmal sind sie so. Sie können halt dann nicht. Ja. Und wenn man jetzt ein Erwachsener ist, der aber immer eher in den hektischen Bereich reingeht, dann kann man damit gar nicht umgehen und versteht das vielleicht gar nicht. Wenn man aber den Hintergrund weiß, das Kind ist einfach jetzt von der Struktur her anders, als ich es bin, dann fällt es einem leichter, das zu nehmen und das anzunehmen, dass es gerade so eben ist.
Durchaus. Also das kann auch hilfreich sein, dann im Kontakt mit dem Kind, oder wo kann das Not dann noch helfen, wenn man das weiß?
Ich finde überhaupt im ganzen Verhalten von den Kindern oder von sich selbst auch. Es ist ganz spannend, wir haben das natürlich auch gemacht zu Hause, mein Mann und ich und die Kinder, und unser großer Sohn ist Hirnstruktur meines Mannes und der kleine Hirnstruktur ich. Und das ist halt dann oft so, dann gibt es Situationen, die ich jetzt zum Beispiel persönlich für mich gar nicht nachvollziehen kann, wieso sie jetzt so handeln. Und dann denke ich mir immer, ja, aber sie sind halt vom Charakter so, das ist ihre Hirnstruktur so, ich lasse sie so. Ja. Es bringt nichts dran, jetzt zu nörgeln oder mit dem Kind zu schimpfen, weil das Kind versteht nicht, warum ich schimpfe, weil es kann sie ja nicht nachvollziehen, wie ich jetzt tick. Und das führt dann nur zu Konflikten untereinander. Und also es ist Verhalten zum Beispiel, anderes Verhalten, andere Art zu sprechen. Oder einen sprechen ganz viel, wenn sie nervös werden, die anderen werden plötzlich ganz, ganz schüchtern. Also es ist ganz, ganz viel, finde ich, auch am Verhalten der Kinder oder auch Erwachsenen, dass man schon erkennen kann, wie diese Hirnstruktur sein könnte. Ja.
Da werden jetzt schon einige, die zuhören, auch schon anfangen nachzudenken. Ja, wir kennen das ja aus der eigenen familiären Erfahrung. Ne? Die haben das auch nicht gewusst, aber dann haben wir gedacht, ne, der Bruder tut nicht weiter, weil ich bin das Zwischenhirn gesteuert und da muss alles zackig sein und gleich sein und schnell sein, und der hat halt ganz eine andere Struktur. Und das, was ja das Interessante daran ist, das ist ja ein Teil unseres Verhaltens, den wir uns nicht abgeschaut haben, der nicht angelernt ist, sondern der ist ja wirklich genetisch bedingt. Also das ist ja wirklich unser genetischer Code, den wir da in uns haben. Nicht? Die wahre Authentizität. Und die erkennt man dann schon bei Kindern. Ne?
Ja, das auf jeden Fall.
Und das, was für mich aber auch spannend ist in dem Zusammenhang, weil ich mich von der Erwachsenenseite mit den Themen beschäftige, wenn ich es als Erwachsener nicht weiß, dann verliere ich meine Glaubwürdigkeit dem Kind gegenüber. Weil im Grunde genommen ist man da als Elternteil auch die Führungskraft vom Kind, wenn man es jetzt so sehen möchte. Ne? Und bei Führungskräften ist ja auch so, nicht? Wenn Authentizität, wird immer gesagt, als Führungskraft ist aus meiner Sicht, weil ich ein bisschen provokant bin, ein Topfen. Weil ganz ehrlich, wenn einer ein schlechter Mensch ist, ist er authentisch. Aber das hilft uns jetzt auch nicht weiter. Aber wenn ich erkenne, wie ist meine Struktur und wie kann ich die so leben, dass meine Glaubwürdigkeit erhalten bleibt, das würde wahrscheinlich auch bei Kindern helfen. Ne?
Ja.
Was kann man denn jetzt tun, um seinem Kind, wenn so eine Blockade im Kopf da ist, um dem Kind weiterzuhelfen?
Das kommt jetzt darauf an, wie stark diese Blockade ist, also in welcher Hinsicht sich diese Blockade äußert. In erster Linie finde ich es immer mal wichtig, dass man dem Kind gegenüber ruhig handelt, man sich mal hinsetzt mit dem Kind, mal versucht, ein Gespräch zu führen, schauen mal, was Antworten da kommen, also wo die Blockade ist oder was das Kind angibt, wo es jetzt vielleicht gerade eine Schwierigkeit gibt oder so, dann halt zu schauen, kann ich es selbst lösen als Elternteil oder hole ich mir da vielleicht doch jemanden dazu, der mir da mehr Tipps geben kann. Also sprich, natürlich biete ich auch das Kindermentaltraining an, sowohl in Einzelsitzungen als auch in der Gruppe. Wenn das notwendig ist, dann gerne auch bei mir melden. Aber sonst hätte ich gesagt, in erster Linie als Elternteil selber finde ich, das Allerwichtigste ist immer positiv zu denken. Okay. Also das auch dem Kind zu vermitteln. Yeah. Es ist nichts so schlimm, als dass die Welt zusammenbricht. Es ist alles, für alles findet man eine Lösung. Und dann geht es halt in die Richtung, wo liegt das Problem? Eben schulisch oder zum Sport ist es vielleicht nicht, will es mehr erreichen und schafft es gerade nicht oder will das Kind vielleicht gar nicht und habe ich als Mama gesagt, sie muss jetzt oder er muss jetzt diesen Sport ausüben. Und er mag oder sie mag vielleicht gar nicht, sie möchte vielleicht ganz was anderes machen. Oder ist das Kind vielleicht gerade im falschen Freundeskreis oder ist da irgendwas passiert mit den Freunden vielleicht? Also es ist ganz wichtig mal zu schauen, wo, in welchem Lebensbereich ist jetzt überhaupt gerade eine Blockade.
Ja, das kann man schon vorstellen. Ganz anderes Thema, das vielen auch unter den Nägeln brennen wird, ist das Thema Lernen. Nicht? Also ich habe selber eine Schulkarriere hinter mir, die nicht immer von Ruhm geprägt war. Aber auch im Nachhinein, weil ich draufgekommen bin, weil man es damals nicht wusste, weil ich vielleicht völlig falsch gelernt habe. Was können Eltern da ganz einfach sehen oder mitnehmen, wie Kinder besser lernen können, wo der Unterschied ist in den verschiedenen Typen?
Also es gibt natürlich drei Arten von Typen, die das Lernen betrifft. Das eine sind die akustischen Typen, das andere sind die visuellen Typen und das dritte sind die Typen, die brauchen was. Also die müssen sich entweder dabei bewegen oder irgendwas in der Hand halten. Die brauchen irgendwas Haptisches. Da zu unterscheiden, rauszufinden, was ist für mein Kind das Optimalste von diesen Dingen? Manche, also ich habe eine Freundin, der Sohn, der ist jetzt schon in der Mittelschule, der lernt ohne Spaß, indem er sich über die Couchlehne drüber hängt, verkehrt mit dem Buch. Aber so lernt er und es passt für ihn so. Und sie hat sich am Anfang auch gedacht, was macht er? Der soll sich zu seinem Schreibtisch setzen und lernen. Bis sie draufgekommen sind, das ist er nicht, das kann er nicht. Der muss entweder Ratschlag machen dabei, der muss irgendwie rumhampeln und dann versteht er es. Okay. Also ich finde es ganz lustig und ich denke mir, man kann es ja mal probieren, lassen wir die Kinder mal einfach. Irgendwas in ihnen sagt ihnen schon, wie es funktioniert. Also lassen wir sie verschiedene Dinge ausprobieren. Nur weil er jetzt über der Couch hängt, heißt das ja nicht, dass er sich deswegen den Stoff von der Schule nicht merken kann. Ja? Also andere möchten es sich wieder anhören. Da ist eine Methode, dass man vielleicht selbst als Elternteil oder auch das Kind, je nachdem wie weit es schon ist, den Stoff reinspricht in so eine Aufnahmefunktion vom Handy oder wo auch immer, oder Computer, und das dann immer wieder anhören lässt. Okay. Also es gibt da ganz verschiedene Methoden und da mal rausfinden, wo springt mein Kind am meisten an. Manche sind auch Mischtypen, manche können sich bewegen und sich gleichzeitig anhören oder manche lesen es lieber und können aber gleichzeitig Musik hören oder so. Also es ist ganz, ganz individuell, einfach mal schauen, was funktioniert beim Kind am besten.
Okay. Es ist ja bei Erwachsenen auch so, und ich habe das in Unternehmen, ne, dass manche arbeiten besser, wenn sie in einer Gruppe sind, manche performen weiters besser, wenn sie ganz isoliert sind, wenn sie ganz alleine sind. Erkennt man das bei Kindern auch schon so? Ja. Welche alleine lernen sollten und welche in der Gruppe?
Ja. Also die meisten Kinder sagen das dann aber auch. Also okay. Ich war auch zum Beispiel so, ich konnte mich nie konzentrieren, wenn irgendwer im Raum war oder irgendwo eine Musik auf ist. Und das verfolgt mich quasi heute noch. Wenn ich ein Buch lesen will, muss es für mich komplett still sein. Mhm. Also ich könnte nie im Zug sitzen oder so und ein Buch lesen. Das wird nicht funktionieren. Ich merke mir nicht, was ich diese eine Seite lang gelesen habe. Und genauso war es bei mir beim Lernen schon so. Also ich musste immer ganz allein im Zimmer sein, ganz ruhig. Musste es sein, also auch Musik oder so. Mich hat das so stark abgelenkt, ich konnte dann einfach nicht lernen. Und das denke ich, also wenn die Kinder in der Schule sind, dann können sie ja schon sehr gut sagen, was sie wollen, was sie nicht wollen. Und wenn man als Elternteil jetzt die Vermutung hat, dass zum Beispiel die Musik, weil das Kind immer Musik hört beim Lernen und man hat die Vermutung, das könnte jetzt sein, dass das Kind dadurch abgelenkt wird, dann würde ich es mal ansprechen. Sagen, probieren wir es mal ohne Musik, schauen wir, wie es dir dann geht. Also ich würde auch nicht sagen, du musst jetzt die Musik abdrehen. Also ich würde das nie auf diese bestimmende Art und Weise zu machen, sondern immer so, probieren wir es doch. Schauen wir, wie es dann ist. Also immer das Kind das anbieten und so quasi das, wie soll ich sagen, dieses Positive auch zu zeigen. Ja? Also probieren wir es doch mal so. Ja. Und dann reden wir drüber, hat es funktioniert, hat es nicht funktioniert. Denn nicht dieser bestimmende Ton, so, du musst jetzt die Musik abdrehen. Ja. Weil ich glaube, dass viele Kinder dann, gerade wenn es in die Richtung Pubertät geht, auch auf Durchzug schalten oder sogar auf Konfrontation und sagen, naja, wenn sie mir jetzt sagt, ich soll jetzt die Musik abdrehen, dann drehe ich es noch lauter. Also das ist halt oft so dieser Streitpunkt dann. Man meint es gut, aber ja, es kommt halt auch immer auf die Art und Weise an, wie ich es formuliere oder wie ich es dem Kind versuche, dann näher zu bringen.
Ja, ich denke, das ist ja so, weil wir immer glauben, so wie wir denken oder wie wir lernen oder wie wir Dinge wahrnehmen, so machen es alle anderen auch. Und das übertragen wir dann aufs Kind. Begegnet dir das auch, dass die Kinder die Glaubenssätze der Eltern übernommen haben?
Ja, ganz stark. Ganz stark. Also das ist sowohl auch in meiner letzten Gruppe, Kindermentaltrainingsgruppe, habe ich das gemerkt. Also auch, ja, ich ertappe mich auch selbst bei meinen eigenen Kindern, die dann oft Dinge sagen, wo ich mir denke, könnte jetzt von mir kommen. Ja? Ja. Also das fällt mir schon ganz stark auf. Gerade wenn es so Dinge geht, da bist du zu klein.
Okay.
Oder da bist du schon zu groß oder solche Sachen. Ja? Also das ist ganz, ganz stark auffällig.
Ja. Ja, ich denke mal, das ist schon, dass uns als Erwachsene auch sehr bewusst sein muss, dass wir ja permanent die Kinder mit geistiger Nahrung füttern und dass die noch mehr aufnehmen als ein anderer Erwachsener. Also da wäre es ja noch wichtiger, dass wir da selbst reflektiert sind, auch an uns arbeiten. Also das heißt, aus meiner Sicht jetzt, Mentaltraining für Kinder heißt auch zuerst Mentaltraining für die Eltern, um die eigenen Glaubenssätze einmal drauf zu kriegen, weil die laufen uns ja nicht bewusst ab, sondern die passieren ja immer unbewusst. Und wir artikulieren sie und füttern aber damit die Kinder und übertragen sie. Ne?
Ja, also das ist auch meine Empfehlung. Wenn man schon seine Kinder quasi zum Mentaltraining schickt oder möchte, dass die Kinder daran arbeiten, mentale Stärke zu erlangen und die Sachen positiv zu sehen, was jetzt nicht heißt, sie sollen sich alles schönreden, darum geht es gar nicht. Ja? Ja. Es geht einfach darum, wenn zum Beispiel mal eine schlechte Note ins Haus geflattert ist, wie gehe ich jetzt damit um?
Ja.
Ich akzeptiere sie, ich mache das Beste draus, ich lerne einfach beim nächsten Mal anders oder wie auch immer. Darum geht es, das positiv zu sehen, was kann ich jetzt ändern. Nicht das schön zu reden, oh, habe ich halt einen Fünfer. Darum geht es gar nicht. Es geht nicht darum, also positives Denken und positive Einstellung meint nicht, sich die Dinge schön zu reden, sondern einfach sich einfach nicht durch diese negativen Erlebnisse so runterziehen zu lassen, sondern wieder in die Zukunft zu schauen, sich zu überlegen, was kann ich daran ändern, wie kann ich es ändern für mich, damit beim nächsten Mal dann zum Beispiel ein Dreier rauskommt.
Ja.
Also so kleine Schritte einfach. Und da denke ich schon, wenn man jetzt als Elternteil möchte, dass das Kind da an sich arbeitet und dann selbst bin ich aber total negativ eingestellt und sage immer nur, boah, schon wieder so ein schlechtes Wetter draußen, das nehmen die Kinder ja dann auch auf, dann wird das nicht so gut funktionieren. Wenn ich selbst aber auch gleichzeitig an mir arbeite, dann kann ich auch mein Kind in dieser Hinsicht besser unterstützen, zu sagen, komm, es ist zwar jetzt ein schlechtes Wetter, aber wir können ja was Lustiges spielen. Mhm. Also einfach das Kind schon so in diese Richtung auch zu bewegen, umzudenken. Und ich glaube, dass das natürlich viel einfacher geht, wenn die Eltern da auch schon mitmachen quasi.
Also ich muss das ja sagen, von einer anderen Perspektive, ich sehe es systemisch, das ist ein systemischer Zusammenhang. Und wahrscheinlich gibt es viele Eltern, die hätten gern, dass die Kinder sich ändern, aber zuerst einmal muss ich anfangen, ich mich zu ändern, um im systemischen Sinne dann sozusagen etwas zu bewirken. Ganz ein anderes Thema noch, weil das ja auch immer wieder auftaucht. Wir im Mentaltraining für die Erwachsenen, für die Großen, wir sagen immer dazu, triggern oder so irgendwie. Was hilft es ein Kind, wenn es irgendwie so einen Glücksbringer hat oder so? Ist das auch etwas, was man mental gut nutzen kann?
Ja, also ich lasse meistens dann das Kind zu einer Einheit den eigenen Glücksbringer mitnehmen, welches es schon hat, oder es soll sich was aussuchen zu Hause, was ein Glücksbringer sein kann. Und da kann man dann ganz gut ankern. Ja. Also das Kind wird den Begriff ankern halt nicht so doll verstehen, aber man kann das ja halt kindgerecht erklären, dass das jetzt dafür da ist und immer wenn es dieses Teil, was auch immer es ist, ja, also manche nehmen ein kleines Kuscheltier oder wie auch immer, wenn das bei ihnen ist, dann gibt ihnen das Kraft. Also wir verbinden das dann im Mentaltraining mit was Positivem. Da dürfen die Kinder auch ein bisschen arbeiten und die sollen dann sagen oder aufschreiben, je nachdem wie alt sie sind, was für sie in ihrem Leben schon super gelaufen ist, wo sie Glücksgefühle hatten. Und dann nehmen wir das Kuscheltier in die Hand und dann lese ich es ihnen nochmal vor oder erzähle ihnen nochmal, was sie mir so gesagt haben. Und dadurch prägen wir dann dieses Gefühl, weil Kindermentaltraining ja auch ganz stark mit Gefühlen und Emotionen arbeitet. Und dadurch bringen wir dann diese Emotion, dieses Glücksgefühl mit diesem Glücksbringer quasi in der Hand. Und dann verbinden die Kinder das dann automatisch, wenn ich dieses Kuscheltier oder Schlüsselanhänger oder was sie auch immer sich aussuchen habe, dann kann ich mir dieses Gefühl wieder herholen und dann bin ich auch wieder positiver eingestellt oder bei der Schularbeit nicht zu nervös oder was auch immer dann eben das Ziel dahinter ist.
Ja, voll spannend. Also eigentlich funktioniert es bei den Erwachsenen sehr ähnlich.
Ja, es sind dieselben Techniken, dieselben Methoden, eben einfach heruntergebrochen, so dass es Kinder gut
Ja.
verstehen können. Wir basteln dann auch immer so eine Schatzkiste, sage ich mal, eine Schatzkiste der Techniken, und da wird dann eine Stopphand für den Gedankenstopp gemacht und so, und das kommt halt
Cool.
alles in die Schatzkiste, und wenn dann eine Situation auftaucht, wo sich das Kind gerade nicht wohlfühlt oder sich denkt, hopp, da ist jetzt irgendwas, kannst du die Schatzkiste quasi durchforsten und schauen,
Super.
welches Tool passt jetzt hier gerade zu meiner Situation, was kann ich anwenden?
Ja, das ist natürlich, das ist im Grunde genommen ist es Resilienzentwicklung, und eigentlich kommt die Resilienzentwicklung, wenn man sich die Forschungen von der Amy Werner anschaut, aus dem, wie Kinder diese mentale Widerstandsfähigkeit entwickeln. Und wenn wir wollen, dass die dann im jugendlichen Alter oder im Erwachsenenalter lösungsorientiert sind, optimistisch sind, erfolgreich sind, dann muss man wahrscheinlich als Kind schon anfangen. Ja. Das nehme ich jetzt mit aus dem Gespräch, und das ist schon mir jetzt wieder klar geworden, man kann gar nicht früh genug anfangen damit. Und
Das stimmt.
manchmal ist es ja so, das ist jetzt gar keine Verkaufsveranstaltung, aber manchmal ist es ja wirklich so, so wie ein Unternehmen, der Prophet zählt im eigenen Land nicht. Also oft ist es wirklich besser, jemand externer sagt es dem Kind, da ist die Glaubwürdigkeit dann oft größer als bei den eigenen Eltern, wo halt ganz viele andere Erlebnisse und Situationen mitspielen. Ja. Naja, Sabine, kommen wir mal zum Quickie am Schluss, oder? Das ist unser berühmter Quickie am Schluss. Ja. Was war so das Verrückteste, was du jemals getan hast?
Boah, ich habe schon viele verrückte Dinge getan. Meistens warst du mit
Genau.
dabei. Aber ich denke, das Verrückteste, was ich gemacht habe, war bis jetzt ein Chili-Wettessen mit dir.
Ja. Ich kann mich erinnern, das
Ja.
brennt immer noch.
Ja, das war ziemlich verrückt.
Welche Entscheidung bereust du am meisten?
Gar keine eigentlich. Weil auch wenn meine Entscheidungen nicht immer die klügsten waren, bin ich trotzdem dankbar für die Erfahrung, die ich dadurch machen durfte. Also bereuen tue ich eigentlich keine.
Cool, die Antwort kriege ich öfters, ja. Das ist auch schön, wenn man mit den angeblich falschen Entscheidungen umgeht, gell? In welchem Bereich wirst du dich persönlich als nächstes weiterentwickeln?
Ja, persönlich will ich mich in Richtung Buchhaltung so weiterentwickeln, weil das ist ja auch eine meiner Aufgaben bei Wismec Mind Management im Unternehmen. Und ich muss ehrlich sagen, da sind wir wieder beim Thema vorher mit Schule und Buchhaltung hat mir nie getaugt, dann habe ich ganz schlecht gelernt und hat mich nicht interessiert. Aber jetzt ist das Interesse da und da möchte ich jetzt ansetzen und mich dahin ein bisschen weiterentwickeln.
Also auch ein Mindset-Change
Ja?
hin zu ZDF, Zahlen, Daten, Fakten.
Genau.
Sehr gut. Vielen Dank. Ich habe aus dem Gespräch
Danke.
wieder ganz viel mitgenommen, und ich denke, unsere Zuhörer und Zuseher auch das eine oder andere, die eine oder andere Idee oder Inspiration mitgenommen, wie es mit den eigenen Kindern dann auch vielleicht ein bisschen besser oder anders laufen kann.
Anders läuft, genau.
Gut, und wir werden uns ganz sicher wieder da oder dort zu anderen Spezialthemen, das dein Expertengebiet betrifft, wiederhören.
Ich freue mich darauf. Danke.